Mein Name ist Lukas Becker und ich war Lehrer in einem kleinen Dorf nahe der bayerisch-böhmischen Grenze, unweit des Bayerischen Waldes. Es ist ein abgelegener Ort, einer jener vergessenen Flecken auf der Landkarte, wo die Zeit langsamer vergeht. Ich war frisch nach Eichenwald gezogen, um an der einzigen Dorfschule zu unterrichten. Es schien mir ein Neuanfang, ein ruhiges Leben fernab des Trubels der Stadt. Doch was ich in jenem Winter des Jahres 2020 erlebte, verfolgte mich bis heute. Denn hinter den verschneiten Hügeln und den dichten Wäldern von Eichenwald verbirgt sich eine dunkle Wahrheit, die seit Jahrhunderten verschwiegen wird. Ich schreibe diese Geschichte, weil ich weiß, dass ich nicht mehr lange Zeit habe. Das Flüstern der Kinder wird lauter. Sie kommen. Als ich im November in Eichenwald ankam, war das Dorf bereits im Griff des nahenden Winters. Nebel kroch durch die engen Straßen und die tief hängenden Wolken ließen den Himmel düster wirken. Die wenigen Bewohner grüßten mich höflich, aber distanziert. Sie waren wortkarg und schienen wenig Interesse an Fremden zu haben. Das Dorf selbst wirkte wie aus einer anderen Zeit. Alte Fachwerkhäuser, Kopfsteinpflaster und ein kleiner Marktplatz mit einem Brunnen. Doch am auffälligsten war die riesige, knorrige Eiche im Zentrum des Platzes. Sie war alt, sehr alt. Man sagte, sie sei älter als das Dorf selbst. Die Eiche hat alles gesehen, sagte der Bürgermeister, ein Mann namens Georg Wagner, als er mir das Dorf zeigte. Sie steht seit Jahrhunderten hier. Manche sagen, sie sei verflucht. Ich lachte nervös. Verflucht? Das klingt nach einem Märchen. Georg zuckte nur mit den Schultern. In Eichenwald sind die Märchen nie weit von der Wahrheit entfernt. Am nächsten Morgen begann mein erster Unterrichtstag. Die Schule war klein, nur eine Handvoll Kinder aus den umliegenden Höfen besuchten sie. Doch schon in den ersten Stunden bemerkte ich etwas Seltsames. Die Kinder sprachen kaum. Sie waren blass, still und wirkten irgendwie abwesend. Besonders ein Junge fiel mir auf, Felix, etwa 10 Jahre alt. Er saß immer allein, zeichnete in sein Notizbuch und sah mich nie direkt an. In der Pause sprach ich ihn an. »Felix, was zeichnest du da?« Er hielt mir sein Notizbuch hin. Mein Herz stockte. Er hatte die alte Eiche auf dem Dorfplatz gezeichnet, doch in den Ästen hingen Kinder. Sie baumelten leblos, ihre Gesichter bleich und leer. »Felix, warum hast du das gezeichnet?« Der Junge sah mich mit leeren Augen an und flüsterte, »Sie kommen im Winter.« Einige Tage später verschwand Felix. Es war eine eisige Nacht und der Wind heulte durch die Straßen. Am nächsten Morgen wurde sein Bett leer vorgefunden. Die Eltern sagten, er sei einfach aus dem Haus verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Das Dorf reagierte seltsam ruhig auf sein Verschwinden. Es gab keine Suchtrupps, keine Besorgnis. Es war, als wäre es etwas, das man erwartet hatte. Ich konnte das nicht akzeptieren. Also machte ich mich selbst auf die Suche. Ich folgte den Spuren im Schnee, die aus dem Dorf führten und in den Wald hineinführten. Es war ein kalter, stiller Morgen und ich fühlte mich beobachtet. Schließlich erreichte ich eine Lichtung. In der Mitte stand die alte Eiche, eine zweite, identische Eiche wie die auf dem Dorfplatz. Und dort, in den Ästen, hing Felix. Doch er war nicht allein. In den Ästen der Eiche hingen unzählige Kinder. Einige waren alt und verwittert, ihre Gesichter bleich wie Holzmasken. Andere sahen aus, als wären sie erst vor kurzem dorthin gebracht worden. Doch das Schlimmste war, ihre Augen waren offen. Sie starrten mich an. Plötzlich hörte ich ein Flüstern. »Komm zu uns!« Ich wich zurück, doch etwas hielt mich fest. Der Wind drehte sich und ich spürte, wie sich kalte Finger um meinen Hals legten. »Der Winter nimmt die Kinder«, flüsterte eine Stimme direkt in meinem Ohr. »Und die Eiche bewahrt sie.« Ich stolperte zurück ins Dorf, schweißgebadet und zitternd. Niemand fragte, wo ich gewesen war. Niemand wollte wissen, was ich gesehen hatte. In den folgenden Wochen recherchierte ich fieberhaft. Ich fand alte Chroniken und Aufzeichnungen über das Dorf. Eichenwald war schon immer ein seltsamer Ort gewesen. Seit dem Mittelalter verschwanden regelmäßig Kinder im Winter. Die Dorfbewohner hatten es als Opfergabe akzeptiert. Ein Pakt, um das Dorf vor dem Tod durch Kälte und Hunger zu bewahren. Doch es gab noch etwas Schlimmeres. Es waren nicht nur Kinder, die verschwanden. An einem kalten Januartag klopfte es an meine Tür. Es war Georg Wagner, der Bürgermeister. »Es ist Zeit«, sagte er leise. »Zeit für was?«, fragte ich verwirrt. Georg sah mich mit traurigen Augen an. »Der Lehrer ist immer der Letzte im Dorf, der Letzte, der gehen muss. Du bist der Hüter der Kinder.« Bevor ich etwas sagen konnte, hörte ich Schritte. Die Kinder des Dorfes standen draußen im Schnee. Sie sahen mich mit leeren Augen an, und hinter ihnen stand die Gestalt eines Mannes, schwarz gekleidet, mit einem Gesicht, das wie verwittertes Holz aussah. Es war der Hüter der Eiche. »Komm«, flüsterte er, »deine Zeit ist gekommen.« Ich floh in den Wald, doch die Kinder folgten mir. Das Flüstern wurde lauter. »Der Winter nimmt jeden. Die Eiche vergisst nie.« Ich erreichte die Lichtung, wo die zweite Eiche stand. Diesmal hingen dort keine Kinder. Nur ein leerer Platz in den Ästen. Für mich. Und bevor die Dunkelheit mich verschlang, verstand ich endlich. Der Winter endet nie. Ich weiß nicht, wie lange ich im Wald blieb. Die Kälte fraß sich in meine Knochen. Der Schnee verschlang meine Spuren. Und das Flüstern der Kinder ließ mir keine Ruhe. »Lukas, komm zu uns.« Ich hatte keine Wahl. Ich musste zurück nach Eichenwald, zurück zu dem Ort, an dem alles begann. Als ich das Dorf erreichte, war es still. Zu still. Die Häuser standen verlassen da, Fenster und Türen verriegelt, als hätte man die Bewohner fortgeholt. Kein Rauch stieg aus den Kaminen, keine Schritte hallten über das Kopfsteinpflaster. Nur die alte Eiche auf dem Dorfplatz ragte wie ein dunkler Wächter in den grauen Himmel. Ich ging durch die Straßen und rief die Namen der Dorfbewohner. »Georg? Anna? Irgendjemand?« Keine Antwort. Ich trat näher an die Eiche heran. Ihr Stamm war so dick, dass es mehrere Männer gebraucht hätte, um sie zu umfassen. Die Rinde war rau und voller Kerben, als ob jemand Namen in das Holz geritzt hätte. Und dann sah ich es. Mein eigener Name war dort eingeritzt. Lukas Becker, 2020. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Mein Name war bereits dort, als hätte ich nie eine Chance gehabt, diesem Schicksal zu entkommen. Ich kehrte in mein kleines Haus zurück und durchsuchte es nach Hinweisen. Auf dem Küchentisch lag ein Buch, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Es war alt und gebunden in dunklem Leder. Das Buch trug keinen Titel, doch ich erkannte die Handschrift sofort. Es war das Tagebuch meines Vorgängers, des Lehrers, der vor mir in Eichenwald unterrichtet hatte. Ich blätterte durch die Seiten. Januar 1987. Der Winter ist zurückgekehrt. Die Kinder flüstern wieder. Sie sagen, die Eiche ruft sie. Februar 1987. Felix ist verschwunden. Niemand spricht darüber. Niemand fragt nach ihm. Es ist, als hätten sie ihn vergessen. März 1987. Ich habe die Wahrheit über Eichenwald erfahren. Der Pakt ist älter als das Dorf selbst. Die Eiche verlangt ein Opfer, immer im tiefsten Winter. Und wenn kein Kind bleibt, nimmt sie den Lehrer. Ich schlug das Buch zu. Meine Hände zitterten und der kalte Schweiß stand mir auf der Stirn. Es war wahr. Der Pakt wiederholte sich, immer und immer wieder. Als ich aus dem Fenster sah, bemerkte ich eine Bewegung auf dem Dorfplatz. Dort, unter der Eiche, stand die Gestalt, der Hüter. Er trug einen langen, schwarzen Mantel, der im Wind flatterte. Sein Gesicht war von der Kapuze verborgen, doch ich spürte seinen Blick auf mir. Langsam hob er eine knochige Hand und zeigte auf mich. Ich wusste, dass ich nicht länger weglaufen konnte. Mit schwerem Herzen verließ ich das Haus und ging auf den Dorfplatz. Der Schnee knirschte unter meinen Stiefeln und der Wind trug das Flüstern der Kinder mit sich. »Lukas, du gehörst uns«, Ich blieb vor der Eiche stehen. »Warum?«, fragte ich. »Warum verlangt ihr Opfer?« Der Hüter trat näher. Seine Stimme war tief und klang wie das Knarren alter Bäume. »Die Eiche muss leben. Der Winter muss gefüttert werden. So war es immer. So wird es immer sein.« »Und wenn ich mich weigere?«, fragte ich. Der Hüter neigte den Kopf. »Dann wird der Winter das ganze Dorf holen.« Ich erinnerte mich an die verlassenen Häuser, die stillen Straßen. Der Pakt war bereits gebrochen. Ich war der letzte Bewohner von Eichenwald. »Es muss jemand bleiben«, sagte der Hüter. »Jemand muss die Kinder bewachen. Jemand muss den Winter binden.« Ich verstand. »Und wenn ich bleibe?«, fragte ich. Der Hüter nickte langsam. »Dann wird der Winter ruhen. Für eine Weile.« Ich sah zu den Ästen der Eiche. Sie waren leer, bereit, mich aufzunehmen. »Und was passiert mit mir?« Der Hüter trat näher. Seine Augen waren jetzt sichtbar, schwarz wie die Nacht, leer und endlos. »Du wirst einer von ihnen.« Ich spürte, wie meine Beine schwer wurden, meine Hände taub vor Kälte. Der Wind trug das Flüstern der Kinder um mich herum. »Lukas, willkommen zu Hause.« Die Äste der Eiche bewegten sich, als wollten sie mich umarmen. Und dann verstand ich die Wahrheit. Der Winter endet nie. Eichenwald wird niemals frei sein. Die Kinder bleiben. Und ich bleibe bei ihnen. Ich bin jetzt der Hüter. Und wenn der Schnee fällt, wenn der Wind durch die Straßen pfeift, dann hört man es flüstern. Die Eiche vergisst nie. Mein Name ist Michael Kramer und ich werde dir eine Geschichte erzählen, die ich lieber vergessen würde. Sie hat sich im Winter 1999 in Wittenfels zugetragen, einem kleinen Dorf in der Nähe der Sächsischen Schweiz, tief im Osten Deutschlands. Es war der kälteste Winter seit Jahrzehnten und die Wälder und Felder lagen unter einer dicken Schneeschicht begraben. Die Luft war so frostig, dass das Atmen schmerzte und die Nächte schienen endlos. Ich war damals gerade 24, frisch aus dem Wehrdienst entlassen und auf der Suche nach Arbeit. Mein Onkel Karl, ein mürrischer Mann, der als Förster in Wittenfels lebte, bot mir eine Unterkunft und eine Anstellung an. »Es ist nicht viel«, sagte er, »aber es hält dich beschäftigt.« Ich hatte nichts zu verlieren. Also zog ich in sein kleines Haus am Waldrand. Schon bei meiner Ankunft fiel mir die seltsame Atmosphäre des Dorfes auf. Wittenfels war klein, vielleicht 100 Seelen. Die meisten Häuser waren alt, mit schiefen Dächern und vereisten Fenstern, und die Menschen, die mir begegneten, schauten mich misstrauisch an. Es gab keine Herzlichkeit, keinen Willkommensgruß. Mein Onkel erklärte mir kurz angebunden meine Aufgaben. Ich sollte ihm helfen, den Wald zu kontrollieren, Bäume zu markieren und die Tierbestände zu überwachen. »Und halte dich fern vom alten See«, sagte er, als wir durch den verschneiten Wald gingen. »Warum?«, fragte ich neugierig. Karl blieb stehen und sah mich mit seinen müden Augen an. »Es gibt Geschichten, dummes Gerede, aber der See bringt nur Unglück.« Ich lachte. »Du glaubst doch nicht an Märchen, oder?« Er antwortete nicht. Der See lag tief im Wald, verborgen hinter dichten Bäumen. An einem klaren Wintermorgen, als ich allein unterwegs war, beschloss ich, ihn mir anzusehen. Die Warnungen meines Onkels gingen mir nicht aus dem Kopf, und gerade das machte mich neugierig. Als ich den See erreichte, blieb ich stehen. Er war eingefroren, eine glatte, spiegelnde Fläche, die wie eine riesige, undurchdringliche Linse wirkte. Der Schnee lag dicht am Ufer, doch die Eisfläche war unberührt, als hätte noch nie jemand einen Fuß darauf gesetzt. Ein seltsames Gefühl überkam mich. Es war nicht nur die Kälte. Es war, als ob mich jemand beobachtete. Dann sah ich es. Unter dem Eis. Zuerst dachte ich, es sei ein Schatten. Doch als ich näher an das Ufer trat, erkannte ich, dass es ein Gesicht war. Blass, mit eingefrorenen Zügen, direkt unter der Eisoberfläche. Die Augen waren geschlossen und das Haar schwebte wie Algen im Wasser. Ich wich zurück. Mein Herz raste. Doch da war noch etwas. Weitere Gesichter. Männer, Frauen, sogar Kinder. Dutzende. Alle unter dem Eis. Ich rannte zurück ins Dorf, ohne mich umzudrehen. Als ich meinem Onkel von dem erzählte, was ich gesehen hatte, wurde er blass. »Ich hab dir gesagt, du sollst dich fernhalten«, brüllte er. Doch in seinen Augen lag mehr als nur Ärger. Da war Angst. »Wer sind diese Menschen?«, fragte ich. Karl schüttelte den Kopf. »Das weiß niemand genau. Aber sie tauchen immer wieder auf. Nur im Winter, wenn das Eis dick genug ist. Und jedes Mal, wenn sie erscheinen, verschwindet jemand aus dem Dorf.« »Das ist doch Unsinn«, protestierte ich. »Ist es das?« Karl packte mich an den Schultern. »Hör zu, Michael, du bist jung und denkst, dass alles einen logischen Grund hat. Aber manche Dinge entziehen sich jeder Erklärung. Die Dorfbewohner wissen es. Deshalb sprechen sie nicht darüber.« In den nächsten Tagen begann ich, die Geschichten zu sammeln. Ich sprach mit den wenigen Dorfbewohnern, die bereit waren, mir etwas zu erzählen. »Der See ist verflucht«, sagte eine alte Frau namens Greta. »Vor langer Zeit haben sie dort jemanden hineingeworfen. Eine Frau, die sie für eine Hexe hielten. Sie schwor, dass sie zurückkommen würde.« Ein älterer Mann fügte hinzu, »Es geschieht nur im tiefsten Winter. Wenn das Eis kommt, kommen auch die Toten.« Dann verschwand mein Onkel. Es geschah in einer besonders kalten Nacht. Am Morgen fand ich die Tür seines Hauses offen und seine Stiefel standen ordentlich neben dem Bett. Doch von ihm fehlte jede Spur. Ich suchte im Dorf, suchte im Wald. Schließlich ging ich zum See. Und da war er. Sein Gesicht unter dem Eis. Seine Augen waren jetzt geöffnet. Ich konnte nicht mehr zurück. Etwas hatte mich mit diesem verfluchten Ort verbunden. Ich wusste, dass ich den See nie wieder würde verlassen können. Die Gesichter unter dem Eis waren mehr geworden. Und ich wusste, dass ich bald eines von ihnen sein würde. In der letzten Nacht vor meiner Abreise hörte ich es. Ein Klopfen. Es kam vom See. Und als ich hinausblickte, sah ich sie. Die Gestalten, die langsam über das Eis glitten, mit leeren Augen und eisigen Händen. Ich bin zurückgekehrt nach Berlin, aber die Kälte ist geblieben und ich weiß, dass der nächste Winter kommt.
Seit meiner Rückkehr nach Berlin hat sich etwas in mir verändert. Die Stadt, die mir einst wie ein Ort der Freiheit und des Lebens vorkam, fühlte sich plötzlich eng und erstickend an. Ich konnte nicht mehr schlafen. Jede Nacht hörte ich das Knirschen von Eis, das unheimliche Pochen und Klopfen, das ich in Wittenfels vernommen hatte. Es kam nicht von draußen. Es war in mir. Und immer wieder sah ich sie in meinen Träumen. Die Gesichter unter dem Eis. Mein Onkel Karl war eines von ihnen geworden. Sein starrer Blick verfolgte mich, gefroren in jenem Moment, als er unter der Eisfläche verschwand. Und jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich ihn. Mit den anderen, die auf mich warteten. Doch das Schlimmste war der See selbst. Ich konnte ihn fühlen, als würde er nach mir rufen. An einem besonders kalten Abend, Ende Januar, als die Temperaturen in Berlin unter minus 10 Grad sanken, hielt ich es nicht mehr aus. Ich musste zurück nach Wittenfels. Es fühlte sich an, als hätte ich keine Wahl. Die Straßen nach Wittenfels waren verschneit und kaum befahrbar. Der Himmel war grau und der Frost hatte alles erstarren lassen. Als ich nach Stunden das Dorf erreichte, war es fast menschenleer. Nur eine Handvoll Bewohner wagte sich noch nach draußen, eingehüllt in dicke Mäntel und Schals. Ich ging direkt zum Haus meines Onkels. Es stand leer, genau wie ich es verlassen hatte. Die Tür war verriegelt, doch der Frost hatte das Schloss fast unbrauchbar gemacht. Mit einem kräftigen Stoß öffnete ich sie. Innen war es kalt, eiskalt. Der Kamin war seit Wochen nicht mehr angezündet worden und die Luft roch nach abgestandenem Holz und Schnee. Doch etwas anderes lag in der Luft. Eine Kälte, die nicht nur von den Temperaturen herrührte. Ich wusste, dass ich nicht allein war. In der Nacht hörte ich das Klopfen wieder. Diesmal war es lauter. Es hallte durch das ganze Haus, durch die Wände, durch die Böden. Ich wusste genau, woher es kam. Vom See. Ich nahm eine Laterne, zog meine dickste Jacke an und ging hinaus in die Dunkelheit. Der Schnee knirschte unter meinen Stiefeln und der Frost biss mir ins Gesicht. Der Wald war still, doch in der Ferne hörte ich das leise Knarren des Eises, das sich über den See legte. Als ich den See erreichte, sah ich es sofort. Die Eisfläche war wieder glatt und makellos, doch unter der Oberfläche waren die Gesichter zurück. Mehr als je zuvor. Ich erkannte einige von ihnen, Dorfbewohner, die ich in den letzten Wochen nicht mehr gesehen hatte. Und in der Mitte der Eisfläche stand eine Gestalt. Es war mein Onkel. »Karl?« Meine Stimme zitterte, obwohl ich versuchte, ruhig zu bleiben. Er drehte sich langsam zu mir um. Sein Gesicht war bleich, seine Augen glanzlos, doch er lächelte. »Warum bist du zurückgekommen?« fragte er mit einer Stimme, die wie das Knirschen von Eisplatten klang. Ich musste. Ich konnte nicht anders.« Er nickte langsam. »Das ist der Fluch des Sees. Wer ihn einmal gesehen hat, kann ihm nicht mehr entkommen. Was willst du von mir?« »Nicht ich.« Er deutete mit einer blassen Hand auf das Eis. »Der See will dich.« Ich machte einen Schritt zurück. »Das ist Wahnsinn.« »Nein, Michael.« Sein Blick wurde durchdringend. »Es ist das, was schon immer war. Der See nimmt. Jedes Jahr. Und er wird nie aufhören.« »Warum du? Warum die anderen? Weil wir gerufen wurden.« Ich spürte, wie die Kälte durch meine Jacke drang und sich in meine Knochen fraß. »Wie kann ich es stoppen?« Mein Onkel schüttelte den Kopf. »Man kann es nicht stoppen. Man kann nur entscheiden, wer das nächste Opfer ist.« Ich wollte weglaufen. Zurück nach Berlin. Zurück in mein altes Leben. Doch ich wusste, dass ich nie wieder frei sein würde. Der See hatte mich bereits auserwählt. Und da begriff ich die Wahrheit. Wittenfels existierte nur, weil der See jedes Jahr ein Opfer forderte. Die Dorfbewohner wussten es. Sie lebten in dieser stillen Übereinkunft. Solange sie jemanden fanden, den der See nehmen konnte, würde das Dorf überleben. Ich war das nächste Opfer. Oder ich konnte jemanden mitbringen. Ich kehrte ins Dorf zurück, um ein letztes Mal mit den Bewohnern zu sprechen. Sie erwarteten mich bereits. »Ihr wusstet es die ganze Zeit«, sagte ich und meine Stimme zitterte vor Wut. »Ihr habt Karl geopfert. Ihr habt all die anderen geopfert.« Herr Brandt, der alte Bauer, trat vor. »Es ist nicht persönlich, Michael. Es ist der Preis für das Leben hier.« »Und ich soll der Nächste sein?« Er nickte langsam. »Es muss jemand sein.« Ich lachte bitter. »Aber ihr habt vergessen, dass ich nicht allein bin. Es gibt andere Menschen da draußen. Menschen, die nichts wissen. Menschen, die glauben, dass es hier nur ein ruhiges Dorf im Winter ist.« Brandt verstand sofort, was ich meinte. »Du willst jemanden mitbringen?« Ich nickte. »Ja, ich werde jemanden mitbringen. Aber ich entscheide, wer es ist.« Am nächsten Morgen verließ ich Wittenfels. Der See blieb hinter mir, still, kalt und wartend. Doch ich wusste, dass ich zurückkommen würde. Vielleicht bringe ich einen Wanderer mit. Vielleicht einen Fremden, der das Dorf durchquert. Oder vielleicht bringe ich jemanden, der glaubt, mich retten zu können. Der See wartet immer und der Winter wird niemals enden. Ich heiße Sebastian Kohl, bin 37 Jahre alt und lebe in München. Aber in den letzten Jahren hat mich etwas verfolgt. Eine Erinnerung, ein Erlebnis, das ich lange Zeit zu verdrängen versuchte, weil es zu schrecklich war, um es in Worte zu fassen. Doch jetzt, da der Winter wieder so hart und endlos erscheint, weiß ich, dass ich darüber sprechen muss. Vielleicht, um mich selbst zu retten. Oder vielleicht, um andere zu warnen. Es begann vor 10 Jahren, im Januar 2015. Damals war ich Geologe und arbeitete für ein Forschungsprojekt der Ludwig-Maximilians-Universität. Unser Ziel war es, den Zustand der Gletscher in den deutschen Alpen zu untersuchen. Wir reisten durch die verschneiten Bergdörfer, sammelten Proben und dokumentierten, wie der Klimawandel das ewige Eis veränderte. Doch bei einer dieser Reisen stießen wir auf etwas, das wir nicht hätten finden sollen. Eines Tages, während eines besonders heftigen Schneesturms, verschlug es uns in ein abgelegenes Tal nahe der österreichischen Grenze. Unser Jeep kämpfte sich mühsam durch die verschneiten Straßen, bis wir schließlich ein verlassenes Dorf erreichten. Das Dorf war nicht auf unseren Karten verzeichnet. Die Häuser waren alt, aus Holz und Stein, mit spitzen Dächern, die unter der Last des Schnees fast zusammenbrachen. Kein Rauch stieg aus den Schornsteinen, keine Menschenseele war zu sehen. Wir fanden ein verblasstes Holzschild am Eingang des Dorfes. Darauf stand Kahlenberg, gegründet 1683. Wir waren überrascht. Es gab keine Hinweise darauf, dass hier jemals Menschen gelebt hatten. Die meisten Dörfer in dieser Region waren längst verlassen oder auf modernen Karten verzeichnet. Doch Kahlenberg schien völlig vergessen worden zu sein. Meine Kollegin Anja Weiß war fasziniert. Sie wollte Fotos machen, doch der Sturm wurde immer heftiger. Der Wind pfiff durch die leeren Straßen und der Schnee fiel in dichten Flocken. "Wir sollten weiterfahren", sagte ich. Doch Anja schüttelte den Kopf. "Nur ein paar Minuten", sagte sie. "Ich möchte mir das alte Rathaus ansehen." Ich hätte sie aufhalten sollen, aber stattdessen folgte ich ihr. Das Rathaus war das größte Gebäude im Dorf. Es hatte einen kleinen Glockenturm, der halb eingestürzt war, und eine massive Holztür, die überraschend leicht aufschwang, als wir sie öffneten. Drinnen war es dunkel und kalt. Der Boden war mit einer dicken Schicht Schnee bedeckt, die durch die zerbrochenen Fenster hereingeweht war. Doch was mich am meisten erschreckte, war die Stille. "Es sieht aus, als wäre das Dorf einfach verlassen worden", sagte Anja leise. "Aber warum?" Wir durchsuchten das Gebäude. Im Hauptsaal fanden wir einen langen Holztisch, auf dem noch alte Papiere lagen. Sie waren vergilbt und schwer zu lesen, aber ich konnte einige Wörter entziffern. "Der Winter hört nicht auf. Der Schnee nimmt unsere Kinder. Wir müssen ihn besänftigen." Ich spürte, wie mir ein kalter Schauer den Rücken hinunterlief. "Anja, wir sollten gehen." Doch sie hörte nicht auf mich. Sie hatte etwas entdeckt. Eine alte Truhe in einer Ecke des Raumes. Sie öffnete sie vorsichtig. Und was sie darin fand, ließ uns beide erstarren. Es war eine Maske. Eine hölzerne, groteske Maske mit langen Hörnern und einer Fratze, die wie eine Mischung aus Mensch und Tier wirkte.
"Was zum Teufel ist das?" flüsterte Anja.
Ich wusste es nicht. Aber etwas daran fühlte sich falsch an. Sehr falsch. Als wir das Dorf verlassen wollten, bemerkten wir plötzlich Spuren im Schnee. Doch sie gehörten nicht uns. Die Spuren waren klein wie die von Kindern und sie führten durch die Straßen des Dorfes, direkt zu einer Kapelle am Ende der Hauptstraße.
"Das ist unmöglich", sagte ich. "Hier ist niemand."
Doch die Spuren waren frisch. Wir folgten ihnen bis zur Kapelle. Die Tür war halb geöffnet. Drinnen war es noch dunkler als im Rathaus, aber in der Mitte des Raumes sahen wir etwas, das uns den Atem raubte. Ein Altar und darauf ein Bündel aus Stoff. Anja ging näher.
"Es sieht aus wie..." "Nein!"
Ich packte sie am Arm, doch es war zu spät. Sie hatte das Bündel geöffnet. Darunter lag ein Kinderkörper, eingefroren, mit bläulicher Haut. Seine Augen waren weit aufgerissen, als hätte es in den letzten Momenten seines Lebens etwas Unvorstellbares gesehen. Plötzlich hörten wir eine Stimme hinter uns.
"Was macht ihr hier?"
Wir drehten uns um und sahen einen alten Mann. Er trug einen schweren Mantel und einen Hut, der sein Gesicht im Schatten verbarg.
"Das Dorf ist verflucht", sagte er. Ihr hättet nicht hierher kommen sollen.
Wer sind Sie? Fragte ich. Ich bin der Letzte von Kahlenberg, sagte er. Der Letzte, der noch lebt.
Der alte Mann erzählte uns von einem uralten Brauch, den die Dorfbewohner in harten Wintern praktizierten. Der Winter wollte Opfer, und wenn wir ihm keine gaben, nahm er sie sich selbst. Jedes Jahr, wenn der Schnee zu lange blieb, brachten die Dorfbewohner ein Kind zur Kapelle. Sie legten es auf den Altar und hofften, dass der Winter besänftigt wurde. Doch irgendwann hörte der Winter nicht mehr auf. Der Schnee wurde endlos, und die Frau, die das erste Opfer brachte, verschwand im Sturm. Nur um als etwas anderes zurückzukehren. Etwas, das immer noch im Dorf lebt. Anja und ich beschlossen, sofort zu gehen. Doch als wir das Dorf verließen, hörten wir plötzlich Schritte im Schnee. Wir drehten uns um und sahen sie. Eine Frau in einem weißen Kleid. Ihr Gesicht war blass, fast durchsichtig. Ihre Augen waren schwarz wie die Nacht. Sie bewegte sich langsam, fast schwebend, durch den Schnee.
Das ist sie, flüsterte der alte Mann. Die Winterbraut, Anja schrie. Das kann nicht real sein.
Doch die Frau kam näher. Und dann hörten wir ihre Stimme, ein Flüstern, das der Wind zu uns trug. Der Winter endet nie. Der Schnee vergisst nichts. Wir flohen. Anja und ich erreichten unseren Jeep, doch der Motor sprang nicht an. Der Sturm wurde immer heftiger und wir konnten nichts sehen. Der Schnee verschlang alles. Ich weiß nicht, wie ich es schaffte, zurückzukommen. Ich erinnere mich nur an die endlose Kälte, an das Gefühl, dass etwas hinter uns war. Immer näher, immer lauter. Anja habe ich nie wieder gesehen. Die Behörden erklärten später, dass sie im Sturm erfroren sei. Doch ich wusste, dass das nicht stimmte. Der Winter hatte sie geholt. Heute meide ich die Berge. Doch manchmal, wenn der Winter zu lange anhält und der Schnee immer weiter fällt, höre ich sie in meinen Träumen. Die Winterbraut. Und ich weiß, dass sie immer noch sucht. Und wenn der Schnee eines Tages wiederkommt, wird sie mich holen. Denn der Winter endet nie. Nie. Nach unserer Flucht aus Kahlenberg kehrte ich nach München zurück. Aber ich war nicht mehr derselbe. Die Nächte waren die schlimmsten. Ich träumte von Schneestürmen, von der Frau im weißen Kleid, die mich aus der Dunkelheit ansah. Immer wieder hörte ich ihr flüstern: Der Winter endet nie. Doch es war nicht nur in meinen Träumen. Ich begann zu vergessen. Es fing mit kleinen Dingen an. Ich vergaß Termine, verlor den Überblick über Tage und Wochen. Dann verschwanden Gesichter aus meinem Gedächtnis. Freunde, Kollegen, selbst Anjas Name drohte mir zu entgleiten. Ich suchte Hilfe bei Ärzten, doch niemand konnte erklären, was mit mir geschah. Schließlich kehrte ich zurück zur Universität und suchte in den Archiven nach Hinweisen auf Kahlenberg. Doch das Dorf existierte nicht. Keine Aufzeichnungen, kein Eintrag auf alten Karten. Es war, als wäre das Dorf nie real gewesen. Doch ich wusste es besser. Ein Jahr später kam der Winter wieder, früh und gnadenlos. Der Schnee fiel in dichten Flocken und hörte nicht mehr auf. München wurde von der Kälte erdrückt. Der Verkehr kam zum Erliegen, die Menschen blieben in ihren Häusern. Nachrichten berichteten von einem Jahrhundertwinter, aber ich wusste, dass es mehr war als das. Es war die Winterbraut. Ich spürte, dass sie näher kam. Der Schnee brachte ihre Präsenz mit sich. Und eines Nachts, als der Wind um mein Haus heulte, sah ich sie wieder. Sie stand vor meinem Fenster. Ihr weißes Kleid wehte im Sturm, doch ihr Gesicht blieb regungslos. Ihre schwarzen Augen bohrten sich in meine Seele. Ich zog die Vorhänge zu, doch ihr Flüstern hallte in meinem Kopf. Der Schnee vergisst nicht. Du gehörst mir. Ich wusste, dass ich Antworten brauchte. Und es gab nur einen Ort, an dem ich sie finden konnte. Ich musste zurück nach Kahlenberg. Doch als ich versuchte, dorthin zu reisen, scheiterte ich. Jeder Weg war blockiert. Straßen wurden durch Lawinen verschüttet. Züge fuhren nicht mehr. Und das Wetter verschlimmerte sich täglich. Es war, als wollte der Winter mich fernhalten. Aber ich gab nicht auf.
Schließlich fand ich einen alten Wanderpfad, der mich näher brachte. Nach Stunden des Marschierens stand ich wieder vor dem Dorf, oder zumindest dort, wo es gewesen war. Doch es war verschwunden. Nur Schnee, soweit das Auge reichte. Keine Häuser, kein Glockenturm, nichts. Es war, als hätte der Winter das Dorf vollständig verschluckt. Ich wollte gerade umkehren, als ich plötzlich Kinderstimmen hörte. Sie kamen von überall her, leises Lachen, geflüsterte Worte, doch ich konnte niemanden sehen. Dann bemerkte ich die Fußspuren im Schnee. Kleine, nackte Füße, genau wie beim ersten Mal. Ich folgte ihnen, bis ich den zugefrorenen See erreichte. Dort, mitten auf dem schwarzen Eis, stand eine Gruppe von Kindern. Es waren die verlorenen Kinder von Kahlenberg. Ihre Haut war blass, ihre Augen leer. Doch sie sahen mich an, als hätten sie mich erwartet. Und dann trat die Winterbraut aus der Dunkelheit. Sie schritt langsam über das Eis, ohne es zu berühren. Ihr Kleid war makellos weiß, trotz des Schnees, und ihre schwarzen Augen fixierten mich. »Warum bist du zurückgekehrt?«, fragte sie mit einer Stimme, die wie ein kalter Wind klang. Ich konnte kaum sprechen. »Wer bist du?« Sie lächelte traurig. »Ich war einst Anna Gruber. Doch nun bin ich der Winter.« Anna Gruber erzählte mir ihre Geschichte. »Ich war eine Mutter, die ihr Kind verlor. Ich suchte nach meiner Tochter. Doch der Schnee nahm mich. Der Winter ist mehr als nur eine Jahreszeit. Er ist eine Macht, alt und unerbittlich. Und er verlangt Opfer. Die Dorfbewohner von Kahlenberg wussten das. Sie versuchten, den Winter zu besänftigen. Doch sie scheiterten. Ich wollte fliehen, doch ihre Stimme hielt mich fest. Du hast Kahlenberg gefunden. Das bedeutet, dass du nun ein Teil davon bist. Was willst du von mir? Flüsterte ich. Sie trat näher. Der Winter braucht einen Wächter. Jemanden, der sicherstellt, dass die Opfer gebracht werden. Jemanden, der sich erinnert, damit der Schnee nicht alles vergisst. Ich schüttelte den Kopf. Nein, das kann ich nicht. Doch sie lächelte nur. Du hast keine Wahl. Ich weiß nicht, wie ich zurück nach München kam. Meine Erinnerung an diese Tage ist verschwommen, als wäre sie vom Schnee verschluckt worden. Doch ich weiß eines. Der Winter hat mich nie verlassen. Ich bin der Letzte, der sich an Kahlenberg erinnert. Die letzte Verbindung zu dem Dorf, das nicht mehr existiert. Und jedes Jahr, wenn der Schnee fällt, höre ich die Stimme der Winterbraut. Der Winter endet nie, der Schnee vergisst nichts und du bist sein Wächter. In München spricht man von mir als einem verwirrten Mann, der den Verstand verloren hat. Ich meide Menschen, gehe selten aus dem Haus. Denn ich weiß, dass sie mich beobachten, die Kinder. Ich sehe sie überall, auf der Straße, im Park, selbst im Spiegel. Es sind die verlorenen Kinder von Kahlenberg. Sie sind immer bei mir. Und wenn der Schnee das nächste Mal fällt, werden sie mich holen. Denn ich bin Sebastian Kohl, der Wächter des ewigen Winters. Und der Winter endet nie. Ich war 35, als ich den seltsamsten Auftrag meines Lebens erhielt. Damals arbeitete ich als Fotograf für eine Lokalzeitung in Dresden. Die Winter waren dort immer kalt. Doch jener Dezember im Jahr 2020 fühlte sich ungewöhnlich rau und düster an. Der Schnee lag schwer auf den Straßen, die Menschen hasteten wortlos durch die Kälte und eine unheimliche Stille schien über der Stadt zu liegen. Eines Morgens kam mein Chefredakteur auf mich zu. Er sagte, dass die Redaktion einen besonderen Artikel plane, über verlassene Eisenbahnstrecken in Sachsen. Ich will Bilder von der alten Strecke bei Wehlen, sagte er. Da draußen gibt es einen Tunnel, den kaum jemand kennt. Die Strecke wurde vor Jahrzehnten stillgelegt. Warum gerade dieser Tunnel? Fragte ich. Er zögerte. Weil es Geschichten darüber gibt. Einige Leute behaupten, dass in besonders kalten Wintern dort noch Züge fahren. Geisterzüge. Ich lachte. Ein Geisterzug? Wirklich? Mach einfach die Fotos, sagte er und klopfte mir auf die Schulter. Ich hätte ahnen müssen, dass etwas nicht stimmte. 2 Tage später machte ich mich auf den Weg. Der Tunnel lag tief im Elbsandsteingebirge in einem abgelegenen Waldstück. Die Strecke war seit den 60er Jahren stillgelegt, als die Deutsche Reichsbahn beschlossen hatte, unrentable Verbindungen einzustellen. Ich fuhr mit dem Auto bis zu einem kleinen Dorf namens Rathen, ließ meinen Wagen dort stehen und setzte meinen Weg zu Fuß fort. Der Schnee lag tief und der Wind schnitt mir ins Gesicht. Die Stille des Waldes war erdrückend. Kein Vogel sang, kein Geräusch war zu hören, nur das Knirschen meiner Schritte im Schnee. Nach etwa einer Stunde sah ich die alte Bahntrasse. Sie war überwuchert, die Schienen von Moos und Eis bedeckt. Und dort, zwischen den Felsen, lag der Tunnel. Er war dunkel und bedrohlich. Das Eingangsportal war mit einer schweren Metalltür verschlossen, doch jemand hatte sie aufgebrochen. Ich zog meine Kamera hervor und machte ein paar Aufnahmen. Dann trat ich in den Tunnel. Drinnen war es eiskalt. Meine Atemwolken hingen in der Luft und jeder meiner Schritte hallte unheimlich wider. Der Tunnel war länger, als ich erwartet hatte. Ich schätzte ihn auf mindestens 1 Kilometer. Das Licht meiner Taschenlampe tanzte über die feuchten Wände und ich konnte alte, verblasste Inschriften erkennen, vermutlich von Arbeitern, die den Tunnel einst gebaut hatten. Nach etwa 50 Metern hörte ich es zum ersten Mal. Ein fernes Rattern. Ich blieb stehen und lauschte. Es klang wie das Geräusch eines Zuges, der in der Ferne über die Schienen rollte. Unmöglich, murmelte ich. Die Strecke war seit Jahrzehnten außer Betrieb. Doch das Geräusch wurde lauter. Plötzlich fühlte ich, wie der Boden unter meinen Füßen leicht vibrierte. Ich richtete die Taschenlampe nach vorne und mein Herz setzte einen Schlag aus. In der Dunkelheit des Tunnels schimmerte etwas Metallisches. Es war ein Zug. Der Zug kam langsam näher, doch es war kein moderner Zug. Er war alt, sehr alt. Die Wagen waren aus dunklem Holz und an den Fenstern hingen zerschlissene Vorhänge. Ich trat zur Seite, um Platz zu machen. Der Zug rollte vorbei, fast lautlos. Es gab keinen Dampf, kein Pfeifen, nur das leise Knirschen der Räder auf den vereisten Schienen. Durch die Fenster konnte ich schemenhafte Gestalten erkennen. Sie saßen regungslos in den Abteilen, ihre Gesichter blass und ausdruckslos. Ich hob die Kamera, um ein Foto zu machen, doch im selben Moment verschwamm das Bild vor meinen Augen. Ich spürte plötzlich eine eisige Kälte in meinem Nacken. »Kommen Sie mit«, flüsterte eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich um. Und da stand er. Ein Mann in einer alten Uniform der Deutschen Reichsbahn. Sein Gesicht war hager, seine Augen tief in den Höhlen verborgen. »Der letzte Zug fährt nie leer«, sagte er leise. »Es gibt immer einen Platz frei.« Ich stolperte rückwärts und rannte aus dem Tunnel. Erst draußen, im Licht des Tages, wagte ich es, wieder Luft zu holen. Doch die Worte des Mannes hallten in meinem Kopf wieder. Zurück im Dorf. Rathen suchte ich einen alten Wirt auf, der seit Jahrzehnten dort lebte. »Sie haben den Zug gesehen«, sagte er, ohne dass ich etwas erklären musste. Ich nickte. Der Wirt goss mir einen Schnaps ein. Die meisten Menschen glauben nicht an diese Geschichten. Aber jeder hier weiß, dass der letzte Zug in besonders kalten Wintern zurückkehrt. »Was ist das für ein Zug?«, fragte ich. Der Wirt sah mich lange an, bevor er antwortete. Es war ein Transportzug, im Winter des Jahres 1944. Er fuhr mitten in der Nacht durch die Eifel, beladen mit Gefangenen, die in ein Lager gebracht werden sollten. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Doch der Zug verschwand im Tunnel, einfach so. Man hat ihn nie wieder gesehen. In jener Nacht kehrte ich zu meinem Hotelzimmer zurück, doch ich konnte nicht schlafen. Das Bild des alten Zuges ließ mich nicht los. Ich entschied, ein letztes Mal zum Tunnel zurückzukehren. Als ich dort ankam, schneite es heftig. Der Eingang des Tunnels war fast vollständig zugeweht. Doch ich hörte das Geräusch sofort, das Rattern der Räder. Und dann sah ich die Lichter des Zuges. Dieses Mal blieb ich nicht stehen. Ich trat in den Tunnel, fest entschlossen, das Rätsel zu lösen. Der Zug hielt direkt vor mir. Eine Tür öffnete sich. Der Schaffner trat heraus und sah mich an. »Sind Sie bereit, Ihre Reise anzutreten?« Ich zögerte. Doch etwas an seiner Stimme zog mich unwiderstehlich an. Ich stieg ein. Was danach geschah, weiß ich nicht genau. Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich niemals zurückkehrte. Der letzte Zug fährt noch immer durch die verschneiten Wälder Deutschlands. Und in jeder besonders kalten Winternacht hält er an, um einen neuen Passagier aufzunehmen. Vielleicht wirst du ihn eines Tages hören. Und vielleicht wird er auch für dich halten. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich aus dem Tunnel zurückkehrte. Doch das wäre eine Lüge. Seit jenem Moment, als ich den letzten Zug betrat, verlor ich jedes Zeitgefühl. Der Gedanke an Dresden, an meine Arbeit, sogar an mein früheres Leben. All das verblasste hinter dem stetigen Rattern der Räder und dem monotonen Wiegen des Zuges. Ich saß in einem alten Abteil, dessen hölzerne Wände von der Kälte klirrten. Die Sitze waren abgewetzt und an den Fenstern zog der Schnee vorbei wie ein endloses weißes Meer. Zuerst dachte ich, ich sei allein. Doch dann bemerkte ich, dass andere Passagiere im Abteil saßen. Sie sahen seltsam aus, leblos wie Statuen aus Wachs. Ihre Gesichter waren bleich, die Augen leer, die Münder zu schmalen Linien gepresst. Einer von ihnen drehte langsam den Kopf zu mir. »Der Winter endet nie«, sagte er mit einer Stimme, die klang wie das Knirschen von Eis unter schweren Stiefeln. »Was ist das hier?«, fragte ich, meine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Dies ist die letzte Fahrt«, antwortete er, »für die, die vergessen wurden.« Der Zug schien ziellos durch eine endlose Winternacht zu fahren. Kein Bahnhof, kein Ort, keine Menschenseele war draußen zu sehen, nur der Schnee, der unermüdlich fiel. Ich wanderte durch die Wagen. Manche Abteile waren leer, andere voller stummer Passagiere. Niemand sprach. Niemand bewegte sich. Dann entdeckte ich etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ein alter Fahrplan hing an der Wand des Speisewagens. Er zeigte keine gewöhnlichen Stationen. Stattdessen standen darauf seltsame Namen, die wie Warnungen klangen. Bahnhof des Vergessens. Endstation Stille. Schneegrenze. Das Nichts. Unter dem Fahrplan war eine Notiz gekritzelt. Steige niemals bei der letzten Station aus. Ich spürte, wie sich ein Knoten in meinem Magen bildete. Was passiert an der letzten Station? Fragte ich einen der Passagiere. Der Mann hob langsam den Kopf. Seine Augen wirkten tot. Dort wirst du verschwinden, sagte er leise. Für immer. Plötzlich spürte ich wieder die eisige Präsenz des Schaffners. Er tauchte hinter mir auf, lautlos wie ein Schatten. Seine Uniform war von Reif überzogen und seine Hände wirkten wie die Klauen eines Toten. Haben Sie Ihre Fahrkarte? Fragte er mit einem kalten Lächeln. Ich habe keine Fahrkarte, stammelte ich. Der Schaffner neigte den Kopf. Das macht nichts. Jeder, der diesen Zug betritt, hat seinen Platz bereits reserviert. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Sie auserwählt wurden, sagte er und legte mir eine kalte Hand auf die Schulter. Der Wintermann hat Ihre Seele markiert. Sie gehören jetzt diesem Zug. Ich spürte Panik in mir aufsteigen. Aber warum? Was habe ich getan? Der Schaffner lächelte. Es hat nichts damit zu tun, was Sie getan haben. Es hat mit dem Winter zu tun. Manche Seelen müssen den Schnee ewig begleiten. Der Zug fuhr weiter, immer weiter durch die Dunkelheit. Das monotone Rattern der Räder wurde zu einem Teil von mir. Ein rhythmischer Puls, der meinen Herzschlag begleitete. Doch irgendwann begann sich etwas zu verändern. Draußen verschwand der Schnee, und die Welt wurde schwarz. Keine Sterne, kein Mond, nur eine undurchdringliche Finsternis. Wir nähern uns der letzten Station, sagte der Schaffner. Ich will nicht aussteigen, sagte ich hastig. Niemand will das, entgegnete er gelassen. Aber es ist nicht Ihre Entscheidung. Plötzlich begann der Zug langsamer zu werden. Das Rattern der Räder wurde leiser, bis es kaum mehr als ein Wispern war. Dann hielt der Zug an. Eine schwere Stille legte sich über die Wagen. Ich sah zum Fenster hinaus, doch draußen war nichts, nur Dunkelheit. Es ist Zeit, sagte der Schaffner und öffnete die Tür. Ich wollte nicht gehen, doch etwas zog mich nach draußen, eine unsichtbare Kraft, die stärker war als mein Wille. Ich trat in die Dunkelheit hinaus. Der Boden unter meinen Füßen fühlte sich seltsam weich an, fast wie Schnee, aber ohne die Kälte. Dann erschien der Wintermann vor mir. Seine Augen leuchteten wie gefrorenes Wasser und sein Atem verwandelte sich in dichte Nebelschwaden.
»Warum bin ich hier?«, fragte ich zitternd. »Weil du den Winter herausgefordert hast«, antwortete er. »Du hast den letzten Zug betreten und jeder, der das tut, muss einen Preis zahlen.« »Welchen Preis?«
Der Wintermann neigte den Kopf. »Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst hier, oder du findest einen anderen, der deinen Platz einnimmt.«
»Einen anderen?«
»Eine Seele. Jemanden, der bereit ist, in den Zug zu steigen.« Ich schüttelte den Kopf.
»Ich kann das nicht.«
Der Wintermann lächelte kalt. »Dann wirst du bleiben. Für immer.« Ich hatte keine Wahl. Ich musste jemanden finden, der meinen Platz einnahm. Der Zug brachte mich zurück. Zurück in die Welt, die ich verloren geglaubt hatte. Doch seit meiner Rückkehr ist nichts mehr wie zuvor. Ich sehe ihn überall, den Wintermann. In jedem Schneefall, in jedem kalten Windstoß spüre ich seine Gegenwart. Und ich weiß, dass ich nicht ewig entkommen kann. Denn der Zug wird wieder kommen. Und dieses Mal werde ich nicht allein aussteigen. Falls du jemals durch einen einsamen Wald wanderst und das Rattern eines Zuges hörst, bleib stehen. Laufe nicht in die Richtung des Geräuschs. Und wenn du einen Zug siehst, der durch die Dunkelheit fährt, halte dich fern. Denn der Wintermann sucht immer nach neuen Passagieren. Und vielleicht bist du der Nächste.
Mein Name ist Markus Engelhardt. Ich bin 37 Jahre alt und bis vor kurzem arbeitete ich als Elektriker in Wernigerode, einer kleinen Stadt am Rand des Harzgebirges. Meine Geschichte beginnt im Winter des Jahres 2012, als ich einen Auftrag bekam, der mein Leben für immer verändern sollte. Damals hatte ich gerade einen kleinen Betrieb gegründet und war auf der Suche nach neuen Kunden. So kam es, dass ich eines Abends einen Anruf von einem Mann namens Georg Lenz erhielt. »Herr Engelhardt«, sagte er mit einer tiefen, kratzigen Stimme. »Ja, am Apparat. Ich habe ein altes Haus im Wald geerbt. Es liegt etwas abgelegen und der Strom ist seit Jahren nicht mehr angeschlossen. Ich brauche jemanden, der die Leitungen überprüft und die Elektrik wieder in Gang bringt.« Normalerweise hätte ich solch einen Auftrag im Winter abgelehnt. Die Straßen im Harz können tückisch sein und es ist leicht, sich im Wald zu verirren. Aber Herr Lenz bot eine großzügige Bezahlung an, mehr als ich sonst für einen solchen Auftrag verlangte. »Das klingt machbar«, sagte ich. »Wann soll ich kommen?« »Morgen früh«, antwortete er. »Ich werde Sie am Waldrand treffen.« Am nächsten Morgen war der Himmel grau und der Schnee fiel in dichten Flocken, als ich mit meinem Wagen die schmale Straße entlang fuhr, die in den Wald führte. Herr Lenz wartete bereits auf mich. Er war ein großer Mann, mit einem zerfurchten Gesicht und einem langen, grauen Mantel. »Danke, dass Sie gekommen sind«, sagte er und schüttelte mir die Hand. »Das Haus liegt etwa 2 Kilometer tief im Wald. Es wird eine Weile dauern, dorthin zu kommen.« Wir marschierten durch den Schnee, und ich merkte schnell, dass Herr Lenz kein Mann vieler Worte war. Er führte mich schweigend durch den verschneiten Wald bis schließlich das Haus vor uns auftauchte. Es war ein zweistöckiger Bau aus dunklem Holz, mit schiefergedecktem Dach und verzierten Fensterläden. Doch es sah verlassen und verfallen aus. Die Fenster waren zerschlagen, die Tür hing schief in den Angeln und der Garten war völlig überwuchert. »Wie lange steht das Haus schon leer?«, fragte ich. »Seit etwa 30 Jahren«, antwortete Herr Lenz knapp. Ich wollte nachfragen, warum es so lange verlassen war, aber irgendetwas an seinem Gesichtsausdruck hielt mich davon ab. Im Inneren des Hauses war es kalt und dunkel. Der Boden war mit Staub und Schutt bedeckt und die Wände waren von Feuchtigkeit durchzogen. Ich machte mich sofort an die Arbeit, überprüfte die Sicherungskästen und zog neue Kabel. Während ich die Leitungen im Keller inspizierte, bemerkte ich etwas Seltsames. Einige der Kabel waren nicht wie gewöhnlich an die Steckdosen oder Lichtschalter angeschlossen. Sie führten in die Wand hinein, als wären sie dort versteckt worden. »Was ist das?«, murmelte ich vor mich hin. Ich folgte den Kabeln bis zu einer versteckten Tür im Keller. Sie war schwer, aus massivem Holz und mit einer rostigen Kette verriegelt. »Herr Lenz!«, rief ich nach oben. Er kam langsam die Treppe herunter. »Was ist das hier?«, fragte ich und zeigte auf die Tür. »Das«, begann er, und seine Stimme zitterte leicht. »Das ist der alte Maschinenraum. Er wurde vor vielen Jahren verschlossen.« »Warum?« Herr Lenz wich meinem Blick aus. »Es gibt Dinge, die besser verborgen bleiben.« Ich wollte widersprechen, aber in diesem Moment hörte ich es. Ein leises, elektrisches Summen hinter der Tür. Es klang, als würde dort etwas laufen. Etwas, das seit Jahrzehnten hätte abgeschaltet sein müssen. Ich konnte meine Neugier nicht zügeln. Ich nahm eine Zange aus meinem Werkzeugkasten und brach das alte Schloss auf. Die Tür öffnete sich mit einem knarrenden Geräusch und dahinter sah ich den Maschinenraum. In der Mitte des Raumes stand eine große, altmodische Maschine, die aussah wie ein Generator. Doch sie war anders als alles, was ich je gesehen hatte. Zahnräder drehten sich lautlos und Kupferspulen funkelten im schwachen Licht. Und mitten im Raum, direkt vor der Maschine, lag ein alter Holzstuhl. »Was zur Hölle ist das?«, fragte ich entgeistert. Herr Lenz trat neben mich. Sein Gesicht war bleich geworden. »Das ist das letzte Licht«, sagte er leise. »Das letzte Licht?« Er nickte. »Mein Großvater hat diese Maschine gebaut. Sie wurde dazu verwendet, Licht zu speichern. Aber es ging etwas schief.« »Was meinen Sie mit Licht speichern?« »Es ist schwer zu erklären«, sagte er. »Mein Großvater glaubte, dass man die Energie des Lebens selbst einfangen kann. Die Essenz eines Menschen, wenn er stirbt.« Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. »Sie haben Menschen hierher gebracht?« Herr Lenz sah mich nicht an. »Nur wenige. Und sie waren bereit zu gehen. Das ist krank.« »Vielleicht. Aber jetzt ist es zu spät. Die Maschine läuft immer noch.« Ich wollte gerade den Raum verlassen, als ich es hörte. Ein leises Flüstern, das aus den Wänden zu kommen schien.
»Markus!«
Ich erstarrte.
»Haben Sie das gehört?«, flüsterte ich. Herr Lenz nickte langsam. »Sie sprechen manchmal. Sie wollen zurück.« Ich spürte, wie Panik in mir aufstieg. »Wir müssen das Ding abschalten.«
»Das geht nicht«, sagte Herr Lenz. »Wenn du sie ausschaltest, dann kommen sie heraus.«
»Wer?«
Er sah mich mit leeren Augen an. »Die, die im Licht gefangen sind.« Ich rannte die Treppen hinauf, raus in den Schnee, ohne zurückzublicken. Doch als ich zum Waldrand kam, hörte ich es wieder, das Flüstern. »Markus, bleib bei uns.« Seit diesem Tag habe ich das Harzgebirge nie wieder betreten. Doch ich weiß, dass die Maschine noch immer läuft. Und ich weiß, dass das Flüstern lauter wird, je dunkler die Welt draußen wird. Das letzte Licht leuchtet noch. Und eines Tages wird es erlöschen. Und dann werden sie frei sein.
Es vergingen Monate, in denen ich versuchte, das Erlebte zu verdrängen. Doch das Flüstern verfolgte mich, selbst in der Stille meiner Wohnung in Wernigerode. Es war nicht nur eine Erinnerung, es war real. Wenn die Nächte lang und dunkel wurden, glaubte ich, Schritte im Treppenhaus zu hören. Und manchmal, wenn ich das Licht ausschaltete, blieb ein leises Summen zurück, so wie das Geräusch der Maschine im Keller des alten Hauses. Dann, eines Abends im Spätherbst, fand ich einen Brief in meinem Briefkasten. Kein Absender, kein Datum, nur mein Name in krakeliger Handschrift. Markus Engelhardt. Ich öffnete den Umschlag mit zitternden Fingern. Darin lag nur ein Zettel, auf dem drei Worte standen. Das Licht erlischt. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Sofort wusste ich, dass der Brief von Georg Lenz kommen musste. Aber warum jetzt? Und warum diese Botschaft? Ich war hin und her gerissen zwischen Angst und Neugier. Schließlich entschied ich mich, wieder ins Harzgebirge zu fahren. Vielleicht konnte ich die Maschine diesmal endgültig abschalten oder zumindest herausfinden, was Lenz von mir wollte. Es war Anfang Dezember, als ich mein Auto nahm und die schneebedeckte Straße zum Waldrand entlang fuhr. Die Landschaft wirkte wie aus der Zeit gefallen, still, kalt und endlos weiß. Am Waldrand wartete niemand auf mich. Ich wusste den Weg noch genau, also zog ich meine dicke Jacke an, nahm eine Taschenlampe und eine Werkzeugtasche mit und marschierte los. Der Wald wirkte anders als beim letzten Mal. Die Bäume standen dichter und der Schnee dämpfte jedes Geräusch. Es war, als würde der Wald den Atem anhalten. Nach fast einer Stunde erreichte ich das Haus. Doch diesmal war die Tür weit geöffnet. Im Schnee davor standen Fußspuren. Und sie führten hinein. »Herr Lenz?« rief ich, als ich über die Schwelle trat. Keine Antwort. Ich ging durch die kalten, dunklen Räume, bis ich schließlich die Kellertreppe fand. Ich hörte es wieder, das Summen. Es war stärker als beim letzten Mal, fast wie ein Herzschlag, der durch die Wände dröhnte. Ich stieg die Stufen hinab. Im Maschinenraum saß Georg Lenz auf dem alten Holzstuhl. Er war bleich, seine Augen waren geschlossen und sein Atem ging stoßweise. »Herr Lenz!« rief ich und rannte zu ihm. Langsam öffnete er die Augen. »Markus«, flüsterte er, »du bist gekommen. Was ist hier los? Was bedeutet der Brief?« Lenz lächelte schwach. »Die Maschine. Sie wird aufhören. Bald. Und wenn das passiert, werden sie frei.« Ich spürte, wie mir die Kehle zuschnürte. »Wer?« »Wer wird frei?« Er sah mich an und in seinen Augen lag eine unheimliche Mischung aus Angst und Erleichterung. »Die, die im Licht gefangen sind. Die, die nie gehen durften.« Ich schüttelte den Kopf. »Das ist Wahnsinn. Wir müssen die Maschine abschalten.« Doch Lenz hob eine Hand. »Nein. Es ist zu spät. Sie war nie dafür gedacht, ewig zu laufen. Die Energie. Sie reicht nicht mehr aus.« Plötzlich hörte ich das Flüstern wieder. Doch diesmal war es lauter und deutlicher. »Markus!« Ich erstarrte. Die Stimmen kamen von überall her, aus den Wänden, aus der Maschine. Es klang, als würden Hunderte gleichzeitig sprechen. »Sie kennen deinen Namen«, sagte Lenz leise. »Und sie warten.« Die Maschine begann zu flackern. Die Zahnräder drehten sich langsamer und das Summen wurde tiefer, fast wie ein Stöhnen. »Was passiert, wenn sie ausgeht?«, fragte ich panisch. »Sie werden frei«, sagte Lenz, »und sie werden nach denjenigen suchen, die sie vergessen haben.« »Und was wollen sie?« Lenz sah mich lange an. »Ein Zuhause, ein Licht, einen Ort, an dem sie bleiben können.« Ich schüttelte den Kopf. »Das darf nicht passieren. Du kannst sie nicht aufhalten.« Plötzlich begann die Maschine zu knarren und zu stottern. Das Licht in den Kupferspulen erlosch und in der Dunkelheit hörte ich die Stimmen lauter werden. »Markus, Sie klangen jetzt klarer, fast vertraut.
»Wer seid ihr?« flüsterte ich.
Eine der Stimmen antwortete. »Wir sind die, die verloren gingen. Die, die im Dunkeln blieben, während du im Licht lebst.« Ich fühlte, wie die Luft um mich kälter wurde. Schatten bewegten sich in der Dunkelheit des Raumes.
»Georg«,
rief ich.
»Was soll ich tun?«
Doch Lenz antwortete nicht mehr. Er saß reglos da, seine Augen geschlossen. Das letzte Licht in der Maschine erlosch vollständig. Ich rannte die Kellertreppe hinauf und hinaus in den Schnee. Der Wald war dunkel und der Sturm hatte zugenommen. Doch ich hörte die Stimmen immer noch.
»Markus, komm zurück!«
Ich stolperte durch den Wald, blind vor Panik. Immer wieder sah ich Schatten zwischen den Bäumen, doch ich konnte nicht sagen, ob es nur der Wind war oder etwas anderes. Schließlich erreichte ich mein Auto. Ich sprang hinein, startete den Motor und raste davon. Als ich die Stadt erreichte, war es schon dunkel. Doch das Flüstern hörte nicht auf. Es begleitete mich bis nach Hause. Seit jenem Tag bin ich nicht mehr derselbe. Die Stimmen sind immer noch bei mir. Sie flüstern nachts in meinen Träumen und manchmal sehe ich Schatten in den Ecken meines Zimmers. Ich weiß, dass sie frei sind. Und ich weiß, dass sie irgendwann zu mir kommen werden. Denn das letzte Licht ist erloschen. Und in der Dunkelheit warten die Vergessenen. Es begann schleichend. Zunächst waren es nur Kleinigkeiten, die sich änderten. Lampen in meiner Wohnung flackerten, obwohl die Stromversorgung einwandfrei war. Mein Fernseher ging nachts von selbst an. Immer auf einem leeren Sender, auf dem nur ein statisches Rauschen zu hören war. Und dann waren da die Schatten. Sie standen in den Ecken meines Schlafzimmers, in den Spiegeln und hinter den Fenstern, immer nur am Rande meines Blickfelds. Doch wenn ich mich umdrehte, waren sie verschwunden. Ich versuchte, mich abzulenken, arbeitete mehr, ging früher schlafen. Doch die Stimmen ließen mich nie wirklich los.
»Markus«,
sie flüsterten im Dunkeln, als wären sie direkt hinter mir. Eines Nachts, während eines Schneesturms, hörte ich es deutlich, ein leises Klopfen an meiner Wohnungstür. Ich setzte mich kerzengerade im Bett auf. Das Klopfen wiederholte sich, langsam, rhythmisch, als hätte jemand alle Zeit der Welt. Ich griff nach meinem Telefon, um die Polizei zu rufen, doch das Display blieb schwarz. Kein Empfang, kein Signal. Das Klopfen verstummte. Doch dann hörte ich eine Stimme.
»Markus, warum hast du uns vergessen?«
Mein Herz setzte aus. Ich erkannte die Stimme. Es war die Stimme meines Großvaters, eines Mannes, der seit über 20 Jahren tot war. Am nächsten Morgen fand ich einen Brief in meinem Briefkasten. Der Umschlag war alt, vergilbt und die Schrift darauf war vertraut. Es war die Handschrift meines Großvaters. Mit zitternden Händen öffnete ich den Umschlag. Der Brief enthielt nur eine kurze Botschaft. Das Licht ist fort. Wir kommen heim. Ich sank auf den Boden. Meine Hände zitterten. Es konnte nicht sein. Mein Großvater war vor langer Zeit im Harz gestorben. Er war nie zurückgekehrt. Doch plötzlich wurde mir klar, er war einer von ihnen. Einer der Vergessenen. Ich erinnerte mich an die Worte von Georg Lenz. Die Maschine hat sie gehalten. Sie wollen nur zurück nach Hause. Ich wusste, dass ich zurück musste. Zurück in den Harz. Zurück zu der Hütte, zu der Maschine. Es war der einzige Weg, um dem ein Ende zu setzen. Ich packte meine Sachen, nahm eine Taschenlampe, eine Brechstange und eine alte Karte des Gebiets. Es war ein kalter Dezembertag, als ich die Straße nach Thale entlangfuhr, tief hinein in die Wälder des Harzes. Als ich den Waldrand erreichte, begann es zu schneien. Der Schnee fiel in dichten, lautlosen Flocken und legte sich wie ein Leichentuch über die Bäume. Ich folgte dem Pfad, der zum Haus führte. Die Stille war unheimlich, fast erdrückend. Doch dann hörte ich sie wieder.
»Markus, komm nach Hause.«
Das alte Haus lag verlassen da, genau wie zuvor. Doch diesmal waren alle Fenster dunkel. Die Maschine im Keller war erloschen. Ich ging hinein. Meine Schritte hallten auf den alten Holzdielen. Der Staub lag so dick, dass jede Bewegung eine feine Wolke aufwirbelte. »Markus!« Die Stimmen kamen jetzt von überall her. Ich ging in den Keller. Die Tür zum Maschinenraum stand weit offen und der Raum war leer, bis auf den alten Stuhl in der Mitte. Doch dann sah ich sie. Die Schatten. Gestalten, die sich in der Dunkelheit bewegten. Gesichter, die mir seltsam vertraut vorkamen. Menschen, die längst tot waren. Mein Großvater war unter ihnen. »Warum hast du uns vergessen?« fragte er. »Ich wollte nicht«, flüsterte ich. »Du hast uns allein gelassen.« Die Schatten kamen näher. Ihre Stimmen wurden lauter, eindringlicher. »Du hast das Licht erlöschen lassen.« Ich wich zurück. »Was wollt ihr von mir?« »Wir wollen nach Hause.« Ich wusste, dass ich nur eine Wahl hatte. Ich musste die Maschine wieder in Gang setzen. Ich suchte den Raum ab, fand alte Werkzeuge und Ersatzteile. Doch als ich die Maschine reparieren wollte, hörte ich eine andere Stimme. »Tu das nicht!« Ich drehte mich um und da stand Georg Lenz. »Wenn du sie einschaltest, werden sie nie gehen. Sie werden für immer hier bleiben.« »Und wenn ich es nicht tue?« Er sah mich ernst an. »Dann werden sie dich holen.« Die Schatten bewegten sich näher. »Markus«, flüsterten sie, »wir wollen nur nach Hause.« Ich sah in die Gesichter meiner Vergangenheit, meines Großvaters, meiner toten Verwandten. Und ich wusste, dass ich keine Wahl hatte. Ich drückte den Schalter. Die Maschine erwachte mit einem tiefen Brummen zum Leben. Zahnräder drehten sich und die Kupferspulen begannen zu leuchten. Die Schatten hielten inne. Für einen Moment herrschte Stille. Dann begannen sie zu verschwinden, einer nach dem anderen, ins Licht gezogen. Mein Großvater war der Letzte. »Danke«, sagte er. »Jetzt können wir ruhen.« Und dann war er fort. Seit diesem Tag läuft die Maschine wieder. Doch ich weiß, dass es nicht vorbei ist. Jedes Jahr im Dezember höre ich das Flüstern wieder. Und ich weiß, dass wenn das Licht jemals wieder erlischt, sie zurückkommen werden. Denn die Schatten vergessen nie.